Hallo Maria, grüß dich. Vor Jahren habe ich dich mal interviewt in Stiersbach. Jetzt sind wir wieder an einem sehr schönen Platz in der Natur. Aber du hast mir gesagt, deine Ausrichtung ist eigentlich auf Satsang. Also Satsang im Sinne, was zu vermitteln, auf was hinzuweisen. Ja, worauf eigentlich?
Also ich verwende das Wort Satsang eigentlich recht selten. Ich nenne es einfach weise Gespräche führen. Und ich weise auf das hin, was uns alle miteinander verbindet. Auf das, was in jedem Wesen, sei es Pflanze oder Tier oder Mensch oder wegen mir auch Wesen von einem Paralleluniversum, was auch immer, was in jedem Wesen gleich ist, auf das hinzuweisen, auf diese Verbundenheit. Es ist jetzt einfach schwer zu sprechen. Vielleicht hört man das, wenn ich den Mund halte kurz. Und egal, was ich tue, bemühe ich mich, dass dieser Hinweis, auch wenn ich nicht direkt darüber spreche, transportiert wird. Und ich sage extra, bemühe mich, weil wir alle nur in unvollkommenen Körpern rumlaufen und es vielleicht immer wieder Demut bedarf und immer wieder Herausforderungen kommen. Aber größtenteils weise ich wohl darauf hin, denke ich.
Was in verschiedenen Wesen gleich ist, ist das nicht eigentlich schon ein Schritt zu weit? Ist der eigentliche Hinweis nicht, es gibt nur eins, es gibt keine zwei?
Was meine ich damit? Das meine ich damit. Es ist halt, du kannst sagen, was du willst, es ist immer Schwachsinn, was man redet. Ja, das meine ich damit. Da ist nicht mal nur eins, da ist eigentlich nichts. Und dieses Nichts ist in jedem gleich. Das hat weder Ort noch Zeit noch Kommen noch Gehen. Das ist schon immer da, wird immer da sein. Ja, und ist immer gleich. Das meine ich. Ein Nix eines.
Also die Leere praktisch, die eigentlich im Allen ist. Eigentlich sind es ja nur Formen, und im Grunde ist da Leere überall. Also Menschen, Wesen, Dinge.
Ja, selbst das Wort Leere, es wäre auch in der Fülle da, in dem bisschen Materie, das vielleicht wirklich existiert, ist es auch. Es ist. Ich mag am liebsten Friede oder Liebe, das Wort. Aber man kann Freiheit sagen, man kann Leere sagen, man kann sogar Fülle sagen, man kann Abwesenheit von allem sagen, man kann sagen Anwesenheit von allem. Es spielt eigentlich keine Rolle, was man sagt. Die Worte sind ohnehin irgendwie ziemlich dürftig.
Aber Liebe, das Wort Liebe hat schon einen anderen Charakter. Also kannst du das beschreiben, was zum Beispiel bei Liebe der Charakter des Wortes oder beziehungsweise was es auslöst, anders ist als zum Beispiel bei Leere?
Für mich ist nichts anders. Weil die Liebe, von der ich spreche, die scheint wie die Sonne überall hin. Die unterscheidet jetzt nicht, hier ist Schatten, da scheine ich mal nie hin, sondern die scheint überall hin. Das ist eine Liebe, die nicht wertet, eine Liebe, die nicht vergeht, eine Liebe, die schon immer da war. Und die ist sehr, sehr wohl vergleichbar mit Leere für mein Verständnis.
Die auch an nichts anhaftet, also
Ja,
die einfach nur ist.
hört sich gut an.
Ja, das ist schon berührend, wenn man einfach nur darüber spricht, ne?
Ja, ich finde es einfach auch schön, das mit anderen Menschen zu teilen, weil dann ist es so wie, wenn ganz viele über die Brücke marschieren im Gleichschritt, dann wird die Vibration stärker, als wenn du alleine da mit bist, aber es sind noch Individuen da, die ebenfalls in dieser Liebe ruhen, dann verstärkt sich das. Das finde ich wunderschön. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt darüber zusammen sind. Dass wir sind.
Von der äußeren Form her wählst du aber nicht jetzt die eines spirituellen Lehrers oder einer Lehrerin zu sein, sondern du lebst hier in der Natur und bietest verschiedene Sachen an.
Ich habe mal über mich selbst gesagt, ich bin ein Kind der Erde. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren eigentlich irgendwo im Wald, weil ich mich da wohlfühle, weil das für mich irgendwie ein Platz ist, wo ich es aushalte, auf der Erde inkarniert zu sein. Was ich tue, ist eigentlich sowas wie heilen. Aber es ist so ein Heilen, wo ich auf der Ebene des Bewusstseins darauf hinweise, dass eigentlich nichts geheilt werden muss, dass alles heil ist. Aber ich heile auch auf der körperlichen Ebene, indem ich versuche, die Schwingung wieder in Harmonie zu bringen, auf das in der Materie sich praktisch das Ungleichgewicht auch zurückbilden kann und dann eben auch wieder sozusagen Gesundheit eintritt. Für mich ist das alles eine Einheit. Und dieses Heilen ist hier praktisch an dem Platz das Thema. Und da haben wir verschiedene Sachen in unserem Werkzeugkistchen, worauf wir zurückgreifen können. Aber letztendlich geht es darum, sich zu erkennen. Weil ein Heilen des Körpers ist ohnehin vorübergehend. Ja, weil der Körper, in dem wir inkarniert sind, mein Lehrer hat immer gesagt, das Leben ist nicht länger als ein Augenaufschlag von Großvater. Ja? Also der Körper, der ist ja schon vergangen, in dem wir rumlaufen. Insofern ist dieses Heilen vielleicht ein Aufschub von einem kurzen Blinzeln. Aber es geht eigentlich darum, sich zu besinnen auf das Unendliche in uns. Aber es lebt sich eben angenehmer, wenn man nicht krank ist. Und irgendwie, ja, kann ich an keinem Regenwurm vorbeigehen, der irgendwie Hilfe braucht. Und insofern würde ich eher sagen, was ich hier tue, ist, oder wozu ich mich nutzen lasse, ist Heilung geschehen zu lassen. Und irgendwie versuche ich, da wo ich hintrete, Licht zu hinterlassen. Ich versuche es zumindest. Ja, und das natürlich in erster Linie immer bei mir selber anzufangen. Ja, bei mir selber. Und dann passiert irgendwie alles andere von ganz von alleine.
Diese Unendlichkeit, von der du gerade gesprochen hast, zu spüren oder da die Aufmerksamkeit drauf zu richten, wie macht man das?
Ja, indem man in diesem Moment ruht und weder was gegen den Moment hat, noch einen anderen Moment herbeisehnt, indem man eben friedlich im Jetzt ist. Und dann irgendwann sieht man, dass es eigentlich überhaupt gar nichts anderes gibt als dieses unendliche Jetzt. Das wird einem aber nur sichtbar, wenn man sich nicht einen anderen Moment wünscht oder gegen diesen Moment kämpft. Und es geht auch leichter, wenn man vorher so ein bisschen auf sich geachtet hat. Ja, wenn man eine vernünftige Ernährung hat, wenn man sich mit wenn alles, was man in sich hineinnimmt, rein ist, geht es leichter. Es geht aber auch inmitten von Schmutz und Schlamm. Aber es geht leichter, wenn man irgendwie auf sich achtet.
Wie weit spielt Identifikation eine Rolle? Also Identifikation mit der eigenen Geschichte, mit den Gedanken, mit den Gefühlen. Fällt die einfach weg, wenn man immer hier jetzt ist? Oder sollte man da bewusst irgendwas loslassen?
Wenn du hier und jetzt Hust stellt sich diese Frage gar nicht. Da ist ja überhaupt gar kein, mit wem willst du dich da identifizieren? Oder du identifizierst dich wirklich mit allem, weil in dem Hier und Jetzt ja keine Trennung da ist. Da stellt sich die Frage nicht. Die Frage stellt sich, wenn du gerade nicht bewusst im Hier und Jetzt ruhst und dich identifizierst, dann stellt sie sich vielleicht. Aber wenn du wieder zurückgehst ins Hier und Jetzt, dann stellt sie sich nicht mehr und dann ist es auch egal.
Dann ist es egal, heißt also, man kann ruhig dann mit dem Körper identifiziert sein, oder?
Wenn du im Hier und Jetzt ruhst, ist da kein Körper. Da ist gar kein Körper. Mit welchem Körper willst du dann identifiziert sein?
Was ist da?
Soll ich dir jetzt eine Bedienungsanleitung geben? Das kann man ja nicht sagen. Das ist einfach schön.
Das kann man nicht sagen.
Das ist, worüber wir vorher gesprochen haben. Über diese unendliche, zeitlose Liebe oder Stille oder Leere oder grenzenlose Freiheit, die nicht an irgendeinem Körper hängt.
Mir ist schon bewusst, dass man es nicht sagen kann. Es ist aber auch schön, wenn du nach Worten ringst und es versuchst. Und das vermittelst du in Gesprächen mit Menschen, die zu dir kommen?
Ich bediene mich einer wunderbaren Helferin und das ist die Mutter Erde. Die können das noch viel besser als ich. Und ich schicke zum Beispiel die Menschen einfach für 4 Tage und 4 Nächte in den Wald und die fasten da und trinken bloß Wasser. Und dann kriegen die von mir einfach zur Aufgabe zu lauschen und nichts anderes zu machen. Wenn die wiederkommen, sind die dann meistens wie Wachs in meinen Händen und ich muss fast nichts mehr machen. Und weil Mutter Erde und auch die ganzen Wesen, die auf Mutter Erde leben, die Tiere, die erledigen das dann schon. Und die versetzen das Wesen dann in so eine Schwingung, dass es unglaublich leicht ist. Man braucht halt nichts mehr sagen. Oder auch in so uralten Ritualen, die ich mache, wie die Schwitzhütte. Ja, das ist einfach aufgrund meiner Lebensgeschichte, habe ich bestimmte Werkzeuge in meinem Werkzeugkästchen, mit dem ich so losmarschiere und meine Arbeit tue. Und dazu gehört eben, dass ich 10 Jahre lang bei Archipel Lehmdir gelernt habe. Und da habe ich halt Visionssuche, Schwitzhütte und auch so indianische Heilweisen und sowas gelernt. Und was mir sowieso schon immer im Blut lag, ist diese Verbindung zu Mutter Erde und zu den Tieren und so. Das wurde da verstärkt. Und dann später mit Samapan kam auf einmal auch die Advaita-Richtung in mein Leben. Und dann habe ich auch noch verschiedene andere Ausbildungen gemacht. Und all das nutze ich dafür, ja, um denjenigen zu verführen, sich selber zu sehen. Die hierher kommen, die haben ja eh schon die Sehnsucht, sonst kämen sie ja nicht hierher. Ja, und dann, ich finde Mutter Erde sowas von machtvoll, da stehe ich ehrfürchtig daneben und lasse die einfach machen. Solches tiefes Hummen, solches tiefes Brummen, womit die das denen einsetzt in jede Nervenzelle, ist viel stärker als was ich vielleicht selber könnte. Und dann sind die vorbereitet und dann, ja, und dann gehen die mit einem Stückchen brennender Fackel weg und zünden neue Feuer überall an. Das, was mich freut. Und das ist, was es braucht. Ja, das hier brennt ein Feuer. Menschen kommen mit einer vielleicht nur glimmenden Fackel an, halten sie in das Feuer und marschieren ab mit einer leuchtenden Fackel und zünden vielleicht die Fackel eines anderen Wesens an. Und je mehr Fackeln wir brennen haben, umso schöner. Und genauso freue ich mich, wenn ich an ein großes Feuer komme. Ja, ich war kürzlich in Karlsruhe bei Eckart Tolle und bin ihm aus Versehen vorher in so einer Lobby begegnet. Es war einfach wunderbar, ja, meine Fackel in sein Feuer zu halten und das wieder hierher mitzunehmen. Oder sowieso läuft den ganzen Tag hier irgendwas wie Eckart Tolle, Thich Nhat Hanh oder irgend sowas, um dieses Feuer zu nähren und um sich gegenseitig zu unterstützen. Ich mag diesen Begriff von Resonanz, dass man das gemeinsam einfach mehr hält sehr.
Klar, es kommen Leute zu dir, wo eine bestimmte Resonanz ist, wo das einfach passiert. Es kann vielleicht auch mal anders sein, dass das gemeint wird, eine Resonanz gefühlt zu haben, aber die dann vielleicht doch nicht so da ist. Aber im Allgemeinen, denke ich, finden immer die Leute zueinander durch die Resonanz, ne, die sie miteinander haben.
Ja, obwohl die vielleicht nicht erstmal nicht sichtbar ist. Wer weiß, was für ein Samen gelegt wird. Ja, selbst wenn einer denkt, er hat nichts bekommen, das gibt es überhaupt gar nicht. Das ist dann schon trotzdem immer wichtig. Jede Begegnung ist irgendwie wichtig, wenn wir von wichtig reden können.
Bei der Visionssuche sieht das so aus, dass die Menschen zu einem bestimmten Platz im Wald gehen oder du die da hinbringst und es ist irgendwie klar, wo sie sind.
Ja.
Und sie haben dann zu trinken dabei. Mhm. Und falls irgendein Notfall ist, ist da eine Möglichkeit, auch Kontakt aufzunehmen, ne?
Ja, also ich habe das, wie ich das von meinem Lehrer gelernt habe, so ein bisschen vermildert für die Europäer. Das heißt, es gibt bei mir zu trinken, bei meinem Lehrer gab es nicht mal was zu trinken. Mhm. Und ich halte es auch so, dass die Person, die da draußen sitzt, jeden Tag an einen verabredeten Platz einen Stein legt. Und der wird dann um die Mittagszeit kontrolliert. Sollte der da nicht liegen, wird die Person aufgesucht. Und jeder hat eine Trillerpfeife bei sich. Wenn irgendwas ist, kann man da reinpusten und dann kommt auch sofort einer von hier dahin und schaut nach, ob irgendwas wäre. Also es gibt schon Absicherungen. Aber jeder bekommt einen bestimmten Platz zugewiesen. Ich habe jetzt nächste Woche nochmal eine einzelne Visionssuche und es gibt auch so ein Seminar im Sommer, wo viele sind. Dann hat jeder einen Platz, sie sehen sich nicht. Von dem Platz, wo ich hier bin, 26 Kilometer nur Wald. Das heißt, es gibt genügend Raum, dass die Leute sich nicht sehen. Aber normalerweise setze ich die gerne an den Platz, wo die Quelle ist von uns, weil ich den Eindruck habe, dass das ein sehr energetischer Platz ist und das Wasser hier einfach toll. Und wenn jetzt nur einer kommt, dann immer an die Quelle. Und da gibt es ein gewisses Areal und da geht man nur für seine Notdurft raus an und einmal am Tag, um den Stein zu legen. Ansonsten sitzt man da und lauscht. Ohne zu werten. Man kann ja auch mal ein Flugzeug hören oder sowas. Also es geht darum, zu lauschen und zu hinzunehmen, was da passiert. Und irgendwann, ich habe noch nie erlebt, dass nicht die Verbundenheit passiert. Noch nie.
Kann es auch sein, dass die Menschen dann durch eine schwierige Zeit gehen, weil eben bestimmte Gefühle und Sachen hochkommen, Leute, die vielleicht auch schon früher Traumata erlebt haben?
Ja, natürlich. Also wie bei jedem Fasten, erstmal auf der körperlichen Ebene gibt es immer irgendwie mal eine Fastenkrise. Und ich spreche vorher mit den Menschen. Wenn ich jetzt einen stark traumatisierten Menschen habe, werde ich den nicht sofort in den Wald schicken, weil ich sehr vorsichtig bin. Ich arbeite auch mit Traumatherapie und da heißt es die 3S, stärken, stärken, stärken. Und für so eine Person ist es erstmal nicht angepasst, die alleine in den Wald zu schicken, sondern es muss vorsichtig angepackt werden, mit Liebe. Der Mensch muss erstmal gestärkt werden und dann arbeite ich meist auch nicht so, dass ich nochmal total reinsteche, was deren Gefühl ist, sondern normalerweise gehe ich über den Moment anzunehmen, was jetzt ist. Wenn ich aber einen wirklich schwer traumatisierten Menschen habe, arbeite ich mit Märchen. Ich erzähle Geschichten. Irgendwelche Märchen. Und das hilft. Erstaunlicherweise hilft das dann zu heilen. Ich habe vorher keine Ahnung, was ich mache. Ich binde mich einfach an und lass es durch mich wirken.
Was heißt anbinden? Einstimmen auf diesen Menschen? Oder?
Ich sitze da und mache so, oh Herr, ich weiß es nicht. Ergreife meine Form und bring Heilung zu diesem meiner Bruder oder meinem Bruder oder meiner Schwester, wer da jetzt immer auch sitzt. Und dann weiß ich auf einmal, was ich machen soll. Es kommt einfach nicht aus meinem Gehirn, ganz bestimmt nicht. Es ist viel zu klein, sondern es kommt einfach in mich rein.
Und hat es auch für dich eine Wirkung oder eine Auswirkung?
Oh
oder?
Ja, ich liebe diese Arbeit. Ich liebe diese Arbeit. Es ist so super geil, eine Arbeit zu machen, die dich selber heilt, die dir solche Freude macht und kriegst auch noch Geld dafür und kannst davon leben. Ich bin Gott unglaublich dankbar, dass ich diese Arbeit machen kann. Und jedes Licht, das zu jemandem kommt, kommt ja praktisch zu mir selber. Was Schöneres kann man sich doch nicht wünschen. Das ist für mich jedes Mal toll. Wenn irgendwie sowas im großen Puzzlespiel einrastet, dann geht's auch mir gut. Egal, wo mein Puzzle liegt. Es ist alles ein Bild. Weißt du? Also schöner kann man sich es gar nicht vorstellen. Ich bin reich beschenkt.
Und dass so eine Visionssuche 4 Tage dauert, ist das erfahrungswert, dass dann gerade eine bestimmte Tiefe erreicht wird oder irgendwie?
Also das ist halt ein indianisches Ritual. Und mein Lehrer war ja ein Lakota-Medizinmann und offenbar der Legende nach bekamen die ihre Rituale von der weißen Büffelkalbfrau mal geschenkt. Wie auch immer oder was auch immer das war, aber es basiert auf Jahrtausende alten Erfahrungswert. Ich habe das auch ein ganz kleines bisschen abgewandelt, weil wenn jetzt Jugendliche zu mir kommen, ich arbeite ja auch mit Jugendlichen, also man kann zwischen 16 und 21 Jahren gilt bei mir als Jugendliche, kann man auch die Visionssuche machen und die gehen nur 3 Tage. Die lasse ich nicht 4 Tage raus. Also die gehen nur 3 Tage, aber die anderen 4. Und wenn es jetzt aber ein richtiger Fastenkurs ist im Haus, dann wird schon eine Woche gefastet. Aber 4 Tage da draußen ist so viel schwer und wert wie 7 Tage drin. Weil es ist schon immer auch heftig, da allein im Wald zu sitzen. Man begegnet ja dann schon viel. Man gibt viel, man bekommt viel.
Man ist ja auch der Natur und dem Wetter und allem ausgesetzt.
Ja, ne? Man darf eine Plane haben über sich, wenn es regnet, aber sonst nichts. Also natürlich einen Schlafsack und eine Isomatte, aber sonst nichts. Und ja, mitunter gibt es Gewitter, Stürme, da haben die Leute ihren Enkeln was zu erzählen dann.
Das Wort Visionssuche, also wie du es beschreibst, würde ich eigentlich es nicht so nennen, weil Vision ist ja eigentlich für mich, sind auch Gedanken und Konzepte, die man gut findet und wo man vielleicht hin will. Aber da geht es ja mehr darum, zu sich selbst zu finden und zur Leere und Stille und Liebe.
Beides ist wahr. Oft kommen Menschen zu mir, die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben jemanden, der lässt jetzt gerade sein Berufsleben hinter sich, wird jetzt Rentner und weiß nicht, wie es weitergeht. Dann kommt er, weil er wissen will, wie es weitergeht und ich verführe ihn dazu, sich selbst zu erkennen und dann ist es nicht mehr wichtig, wie es weitergeht. Dann gibt es immer nur diesen Schritt. Und genauso sind Jugendliche da, die wissen wollen, welche Gabe bringen sie mit. Und da finde ich schon wichtig, dass so ein Jugendlicher erstmal sieht, diese Form hier, welche besondere Gabe bringt die mit? Weil ein glückliches Leben ist das, das genau das machen kann, was seine Gabe ist. So wie ich jetzt arbeite, es ist meine Gabe, so zu arbeiten. Das ist einfach schöner. Und dann ist es zwar eine Vision, welche Gabe die haben, aber diese Erfahrung von Einssein, die nehmen die dann mit. Und dann ist es ist beides. Es ist ein zu sich finden und trotzdem sehen, was diese Form jetzt besonders gut kann. Und dann habe ich auch Menschen, die haben vielleicht ihren Partner verloren oder irgendwie so eine Lebenskrise und die suchen nach Neuem. Und dann ist das Licht praktisch dasjenige, das heilt die Wunde, den Trennungsschmerz, der einfach dazugehört, wenn man in so einem Körper wandelt. Das tut weh. Normalerweise sollten wir uns freuen, wenn jemand stirbt, weil er sich von der Hülle befreit. Aber was ist? Wir sind traurig. Weil wir den dann vermissen. Und wir freuen uns, wenn jemand geboren wird. Das ist ein bisschen verdreht. Und das gehört halt zum Menschsein dazu. Und dieser Weg der Visionssuche bringt auch hier Linderung und gleichzeitig bringt den Menschen dazu, entweder einen ersten Geschmack zu bekommen, wer er ist, oder das zu vertiefen. Also es ist wirklich beides. Zu sehen, wie gehe ich da mit meiner Inkarnation um, was könnte ein nächster Schritt sein, und zu sehen, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn man nämlich die Visionssuche macht, ist es fast so, als würde man durch das Fasten, das Fasten bedeutet ja Verzicht auf Leben, würde man wie seinen Körper verlassen und schaut nochmal von oben auf diese Geschichte. Und wenn man von oben auf diese Geschichte schaut, wenn man nur weit genug oben ist, dann sieht man, ist es überhaupt nicht wichtig, die Geschichte. Und trotzdem weiß man, ah ja, ich will da lang, aber es ist nicht so wichtig. Und deswegen ist es beides.
Und Gabe, also manche denken dann direkt, also ja, das muss was Künstlerisches sein und was Kreatives und was schaffen, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass sich vielleicht jemand gerne um die Wäsche kümmert, ne?
Ja, natürlich, das ist auch eine Gabe. Hauptsache, man ist irgendwo, wo man Freude daran hat, was man tut. Weil nur da, in dieser Freude, kommt solche Lebens-, also so ein Enthusiasmus rein. Und der macht es doch schön. Es sollte keiner irgendwas machen, was er nicht gerne tut. Klar gibt es Sachen wie Putzen, da muss ich mich auch zu zwingen, ja. Aber das kann ich sagen, okay, das muss gemacht werden. Aber ich will nichts machen, was ich überhaupt nicht will. Und das sollte niemand machen müssen. Und manche aber haben überhaupt noch nicht, wenn wir uns das Bildungssystem ansehen, da wird nicht geguckt, wer ist dieses Kind? Sondern dieses Kind muss jetzt den Lehrplan absolvieren und dem Schablonensystem entsprechen. Und dann kommen die da am Ende der Schule an und dann wissen die überhaupt gar nicht, wer sie sind. Weil nicht geguckt wurde, welche Pflanze ist denn da jetzt aufgegangen. Wollen wir mal schauen, ob das eine Orchidee wird oder eine Eiche. Nee, die sollen irgendwie alles, was weiß ich, werden. Irgendwelche Soldaten vielleicht, ja. Und alleine schon zu sehen, was bin ich denn? Was ist denn für ein Samen in dieser Form aufgegangen? Und dann das zu machen, was die Eiche kann, eben Eicheln produzieren. Und nicht gezwungen zu sein, Kastanien zu machen. Oder wenn ich ein Fisch bin, das von mir nicht verlangt wird, zu fliegen. Sondern ich kann schwimmen. Und dann ist es ein glückliches Leben, wenn ich dann schwimmen darf in meiner Arbeit. Egal, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, aber bei einem glücklichen Leben zum Beispiel ist dieses Verbundenheitsgefühl leichter zu empfinden, als wenn ich als Fisch mich die ganze Zeit abmühe, vom Baum zu fliegen und mich nicht wohlfühle.
Kannst du mal ein Beispiel bringen, wie zum Beispiel so eine Visionssuche von einem jungen Menschen also abgelaufen ist oder was dabei rausgekommen ist und
nachdenken jetzt gerade. Ich vergesse die Geschichten dann immer so schnell wieder. Ich muss mir gerade überlegen. Ich nehme jetzt mal meinen eigenen Sohn in der Hoffnung, dass er mir nicht den Hals umdreht, wenn ich dir jetzt die Geschichte erzähle. Aber der war auf Visionssuche und ich dachte immer, hoffentlich wird das jetzt nicht wie bei Ramana, dass er auf einmal nicht mehr seine Schule fertig machen will oder irgendwas, ja. Und dann kam der runter und hat gesehen, dass er eigentlich ein ganz normaler Jugendlicher jetzt sein will. Das gibt's auch. Und hat das erstmal alles ad acta gelegt und sein Leben gelebt. Es ist so einfach voll rein in, was dazugehört, jung zu sein. Da war ich überrascht. Und dann wird er dabei unterstützt, weil das ist erstmal wichtig, was jetzt sein soll. Oder dann hatte ich eine junge Frau, die auf die Visionssuche ging und 9 Wildschweine gesehen hat, mehrere Herden Hirsche und zufällig einen Hirsch auch noch ein Geweih an ihrem Platz verloren hat und die dann sowas von kraftvoll wieder runterkam, unglaublich, die war gerade mal 17 und die kam mit einem ganz anderen Gang, das war eine Frau geworden dann. Es war toll, wie die in ihrer Kraft war. Also solche Dinge passieren einfach. Und wenn dann jemand in seiner Kraft ist, muss man sich nicht sorgen, der findet seinen Weg. Und er hat auch seine Angebundenheit dann.
Du hast ja vielleicht auch mit den Menschen dann später noch Kontakt. Mhm. Ist es auch so, wenn man das findet, was wirklich stimmig für einen selber, dass dann das Leben auch unterstützt, indem es die nötigen Türen öffnet und Chancen bietet und so weiter?
Absolut. Ich hatte hier ein junges Mädchen gehabt, auch gerade mal 17 geworden, sehr verschreckt und sehr empfindlich. Die habe ich nicht mal mich getraut, weit in den Wald zu setzen. Die habe ich da, wo die Pfauen leben, beim Pfauenstall hingesetzt. Ich dachte, die will ich ganz in meiner Nähe haben. Und ich habe es echt geschafft. Und die hat dann immer plötzlich gehört, Belome, Belome. Und dann kam sie raus und sagte mir, ich habe immer diese Melodie gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, und du heißt jetzt Belome. Ja. Und seither heißt die Belome. Und die hat mir geschrieben, die wird jetzt Schriftstellerin und ihr Pseudonym ist Belome. Und sie ist einfach so schüchtern, dass sie nicht mal mit ihrem eigenen Namen rausgehen kann. Aber sie hat solche Poesie in sich und die sitzt jetzt irgendwo versteckt, auch unter dem Pseudonym Belome geschützt, und die schreibt solche schönen Geschichten, dass ich sehr, sehr berührt bin. Und das war schön, ihr zu helfen, einen Weg zu finden, in ihrer Schüchternheit trotzdem für die soziale Gemeinschaft ihre Gabe zu bringen, was das Schreiben war, weil sie sich nicht getraut hat. Und es ist ein Segen, wenn man irgendwie für die soziale Gemeinschaft, in der wir leben, etwas Schönes beitragen kann und trotzdem noch in seinem eigenen Flow geht. Ja, das war ein schönes Beispiel mit dem Mädchen.
Und ältere Menschen, eben die zum Beispiel Rentner werden, geht es bei denen auch darum, dann noch was zu geben für die anderen, oder ist da wirklich mehr die Ausrichtung ganz dann auf sich selber?
Ich hatte jetzt gerade letztes Jahr zwei ältere Menschen, erstaunlicherweise beide hatten es mit einem Stock dann. Der eine war ein älterer Mann, der Landschaftsarchitekt war und jetzt seinen Beruf dann aufgeben musste und sich nicht sicher war, ob er jetzt eigentlich sterben soll oder ob es noch weitergehen soll. Und er war sehr, ruhte sehr in sich und meinte, wenn ich jetzt sterben müsste, das wäre für mich völlig rund. Ich habe alles gelebt, mir geht's gut, ich wäre auch bereit, meinen Körper zu verlassen, ich weiß nicht, ob es weitergeht. Und der hat dann so einen, ich nenne es mir jetzt magischen Stock, an seinem Platz dann gefunden. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall der hat den so eingeteilt in irgendwelche Abschnitte. Und auf einmal war er bei, was weiß ich, 65, wie der jetzt war, und hat gesehen, hier ist noch was. Das geht bis 90. Und dann hat er irgendwie gewusst, ja, ich bleibe noch. Ich mache noch weiter. Und hat dann auch gesehen, dass er irgendwie mit den Bäumen sein will, dass er fortan im Tipi leben will und solche Sachen. Und der hat nochmal diese Kraft gefunden. Und dann hatte ich eine Rentnerin. Frauen setze ich manchmal, das ist ja ein Riesenareal, was wir hier haben, und es ist eingezäunt. Und ich habe auch einen Wald, der eingezäunt ist, und Frauen setze ich manchmal in den eingezäunten Wald einfach, dass die ein bisschen geschützter sind vor Wildschweinen und Hirschen und so, ne? Und die saß da oben. Und die kam wieder runter mit einem Stock, wo sie drauf geschnitzt hatte in den 4 Tagen, dein Wille geschehe. Und das hat die gehalten wie ihren erstgeborenen Sohn, diesen Stock. Ne? Und das war so schön, die zu sehen. Die brauchte nichts mehr reden oder was. Die ging einfach mit dein Wille geschehe weiter. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Aber da war nichts mehr zu sagen. Es war einfach nur schön. Das freut mich, dass es solches Geschenk ist, da in irgendeiner Form so eine Art Hebamme zu sein, zu helfen.
Das heißt, da ging es dann einfach nur noch um Hingabe, ne?
Um Hingabe. Gar nicht um wissen zu müssen, wo es lang geht. Das ist ja sowieso das wunderschönste Leben, wenn Hingabe da ist und du nur schaust, was kommt auf mich zu, und dann, ja. Das ist das absolut schönste Leben, wenn es in Hingabe gelebt werden kann.
Und wenn man 4 Tage fastet, dann ist es auch wichtig, wie man sich danach ernährt, ne? Also das.
Ja, das wird langsam aufgebaut. Also ich habe da so ein kleines Ritual, wie ich das. Ich mache das ja schon jetzt, weiß nicht, 22 Jahre. Ich mache es immer so, wenn die dann zurückkehren, dann bekommen die erstmal frisch gepressten O-Saft und Bio-Orangen. und Buttermilch oder Sojamilch, je nachdem, ob die vegan sind. Und dann kriegen die erstmal eine Weile nichts, gehen in die Sauna oder in die Schwitzhütte, je nachdem, wie viele Menschen da sind. Und dann am Abend gibt es dann so eine vegetarische Suppe ohne Salz und dann am Morgen ein leichtes Frühstück und dann, man muss nicht so lange aufbauen, es sind ja nur 4 Tage, die man gefastet hat, das ist ein Klacks. Aber man fängt schon langsam an mit Aufbauen der Nahrung.
Bei 7 Tagen Fasten bietest du hier im Haus an, ne?
Ja.
Das ist ähnlich wahrscheinlich.
Na, da geht der Aufbau über 2,5 Tage, dann fängt man auch ganz langsam an. Da fangen wir allerdings an, morgens mit einem Apfel, vielleicht mittags nochmal einen Apfel und abends dann so eine salzlose vegetarische Suppe. Und dann halt habe ich auch so, habe mir einfach was ausgedacht, wie ich das immer mache. Und ich faste ja selber 2-mal im Jahr. Und so wie ich das mache, biete ich das dann an. Und dann meistens stimmt das auch für die Menschen, die kommen. Ansonsten passt man sich einfach an.
Und warum gerade salzlos?
Weil wenn du gefastet hast, dann verlierst du auch sehr viel Wasser. Und wenn du wieder beginnst zu essen und hast gleich so viel Natriumchlorid, Salz ist ja Natriumchlorid und das ist hygroskopisch. Das heißt, es zieht Wasser an. Wenn du jetzt anfängst zu essen und isst ganz viel Salz, dann entziehst du deinem Körper mehr Wasser, als dass er vertragen kann. Und das ist ziemlich gefährlich. Und wenn du nicht genug Wasser hast, dann fließt dein Blut nicht schnell genug. Weil das Blut besteht ja aus Wasser und deswegen erstmal langsam, weiterhin viel trinken, Schritt für Schritt.
Wie lange fastest du?
Ja, auch so eine Woche, max 10 Tage. Also ich kenne Leute, die fasten 40 Tage, habe ich mich noch nie rangewagt. Mir langt das so ein bisschen, das ist genug.
Was für eine Wirkung hat es?
Oh, ich liebe es. Jedes Mal, wenn ich das mache, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen loszulassen und noch ein bisschen reiner zu sein. Und dann aber auch mich, so wie für mich, wie 2-mal mehr gründlich duschen. Weil durch die Nahrungsmittel, die wir bekommen, immer wieder Gifte in den Körper kommen. Du kannst da nicht dran vorbei. Durch dieses Glykosat und was oft überall hingeschmissen wird und die Schwingungen. Und wir leben hier schön. Wir haben unser eigenes Wasser und trotzdem kommst du nicht dran vorbei, was die Flugzeuge oben rauslassen. Und durch das Fasten ist es immer noch mal wie so eine Reinigung. Ich brauche das auch. Ich brauche das. Das ist sehr schön.
Und in der Fastengruppe ist das, führen die Leute auch Gespräche mit dir? Ist das?
Ja, es ist so ähnlich wie Satsang, aber ich nenne es nicht so, sind halt weise Gespräche. Dann sitzt man da und dann wird besprochen, was gerade wichtig ist. Und dann kommt irgendeine Antwort durch mich. Auch in der Schwitzhütte, überall ist das so. Und die Antworten, die durch mich kommen, sind nicht zu berechnen, auch nicht für mich. Die sind manchmal sowas von, dass ich denke, oh Gott, das sagst du jetzt aber nicht. Nee, sage ich jetzt nicht. Und dann lasse ich mich mitunter 3-mal auffordern, bevor ich dann mit dem Ding anrücke. Und es ist noch nie so gewesen, wenn ich dann nachgebe. Das Gefühl habe, das ist jetzt unsinnig, das mache ich jetzt nicht. Und es kommt dann aber 3-mal, dann gebe ich nach und mache doch das anscheinend Unsinnige. Und das hat bis jetzt so immer ins Schwarze getroffen, dass es einfach unglaublich ist. Ja.
Und nach dem Fasten bleiben die Menschen dann auch noch bei dir, oder?
Also, bis der Aufbau fertig ist. Und dann gehen die wieder. Und die kommen ja dann halt mal wieder, wenn irgendeine Veranstaltung hier ist oder so. Oder schreiben mir. Oder rufen mich an oder sowas.
Gibt es da auch noch so Einzelsessionen? Also ja, über Telefongespräch oder Skype oder irgendwas?
Skype, da weiß ich nicht, wie das geht. Du, wir wollten doch auch schon mal skypen. Ich habe das probiert, man hört mich nicht. Ich verstehe nicht, wieso andere mich nicht hören. Das kann ich nicht. Nee, also Telefon und schreiben oder hier halt herkommen.
Du hast die Schwitzhütte schon erwähnt. Also es ist für mich Neuland, da habe ich höchstens mal was von gehört. Habe ich noch nie mitgemacht, aber es interessiert mich. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben.
Also die Schwitzhütte ist auch eine der Sachen, die ich von meinem Lehrer Lendier gelernt habe. Und das ist praktisch so, wir haben oben auf einer Wiese hier eine Halbkugel stehen aus Weiden geflochten, nach einem bestimmten Prinzip, wie das da auch überliefert wurde. Wir zünden dann außerhalb ein großes Feuer an, indem wir Steine heiß machen. Und diese Halbkugel aus Weiden wird mit einer riesigen Decke abgedeckt, mit zwei riesigen Decken. Und dann da drin ist es ganz dunkel. Und dann sind dann die Teilnehmer hier. Die Frauen haben ein langes Nachthemd an, die Männer Shorts. Und dann gehen wir in diese Schwitzhütte rein, erst die Frauen, dann die Männer. Und dann führe ich da drin diese Zeremonie durch. Das heißt, es werden indianische Lieder gesungen, Kräuter werden auf die Steine gegeben, Gebete gesprochen. Und auch hier wieder binde ich mich praktisch an und lasse durch mich geschehen. Ich habe schon Eckpunkte, wie so eine Zeremonie aussieht, aber was ich darin dann mache, ist jedes Mal neu. Ich habe noch nie zwei gleiche Schwitzhütten gemacht. Und je nachdem, was ich fühle, das mache ich dann. Und wenn die Schwitzhütte fertig ist, dann kommen alle raus und sehen wunderschön aus und sind total geläutert, gereinigt. Man liegt dann da und schaut in die Sterne. Man sieht die Funken vom Feuer nach oben gehen. Ja, und natürlich in der Schwitzhütte wird Wasser auf die Steine gegeben. Und vor 20 Jahren war ich sehr ruppig in der Schwitzhütte, unglaublich heiß gemacht und dachte, darauf kommt es an und so. Inzwischen ist es eher sanfter. Das ist nicht, worauf es ankommt. Aber eigentlich ist es eine Grenzerfahrung. Es kann schon auch mal warm werden da drin.
Und worauf kommt es an?
Mein System, dass die Maria hier ausradiert ist und ich mich von dem Größeren selbst nutzen lasse, dass ich möglichst keine Persönlichkeit reinbringe, sondern dass ich mich in so eine Art Marionette verwandle und durch mich wirken lasse, darauf kommt es an. Und wenn das sein soll, dass ich mal heiß mache, mache ich das. Aber das ist eigentlich seltener der Fall. Sondern und dadurch, dass das passiert, mit der Hilfe von Mutter Erde und dem Feld des Rituals, weil dieses Ritual hat ein starkes Feld, geschehen dann Dinge, dass bei den Menschen wie Trümmerhaufen weggemacht werden und die merken, welche Schönheit in ihnen steckt und ebenfalls angebunden sind. Und am Schluss ist alles als eins. Und dann sehen die Leute wunderschön aus und ernährt. Ich hatte im letzten Jahr eine unglaubliche Mega-Schwitzhütte, die ging 24 Türen, den ganzen Tag. Und dann saßen wir da so und wir machen dann auch Pausen während der Schwitzhütte und dann wurden in der Pause so Tabletts rumgereicht mit Melonen, mit Bananen und jeder fragt, möchtest du noch was, möchtest du noch was? Und es hatte sowas wie, es ist genug da, es ist für alle, wir werden alle gespeist und wir lagen da so wie im Garten Eden auf der Erde rum, guckten so und fühlten uns alle so verbunden. Es ist immer ein wundervolles Erlebnis. War ganz schön.
Das bietest du mehrmals im Jahr an oder ist es von der Jahreszeit abhängig? Oder?
Also diese große Schwitzhütte mit den vielen Türen biete ich immer zur Sommersonnenwende an Johanni an. Und ansonsten arbeite ich an so energetisch starken Tagen. Weiß ich, sagte ja schon, ich benutze die Erde und alle Kräfte mit mir, damit mein kleines Lichtchen möglichst viel Kraft im Rücken hat. Und dazu benutze ich solche magischen Tage, wie die Wintersonnenwende zum Beispiel, die Sommersonnenwende, Tag und Nacht gleichen und die Kreuztage dazwischen. Ja, die nächste Schwitzhütte, die wir jetzt haben, die ist an Samhain. Samhain liegt auf dem Datum, was heutzutage als Halloween bekannt ist, also Ende Oktober. Und das war in dem Kalender unserer Vorfahren, also der Druiden und Kelten, der Anfang des neuen Jahres. Weil da beginnt praktisch dieses vollkommene Loslassen, der Sterbeprozess. Ja? Die Natur zieht sich vollkommen in sich zurück. Blätter werden losgelassen, es kommt zu einem Innehalten und das hatten die als Anfang des neuen Jahres. Und ich mache mir einfach die Themen der Natur, des Jahreskreises zunutze und gehe dann mit der Energie. Und genau die Menschen kommen dann, die das zum Thema haben und dann ist es leicht. Ich mache gar nichts, ich stelle mich nur zur Verfügung und gehe einfach an starke Plätze. Und diese Zeiten im Jahresrat sind einfach starke Plätze. Und insofern gibt es 8 Termine im Jahr. Plus zusätzlich jetzt in der Makata Lebensschule machen wir auch an Silvester eine Hütte. Und das ist auch ein starkes Datum. Erstmal wegen der Jahreswende von uns natürlich. Das so in Demut und Einssein zu begehen. Aber es ist in den Rauhnächten, die zwischen dem 21. Dezember und 5. Januar oder so etwa liegen oder 7. Januar, weiß nicht, gibt verschiedene Aufzeichnungen. Das sind auch so ganz besondere Nächte, wo praktisch man sagt, die Vorfahren den Eindruck hatten, dass da die Grenze zwischen den jetzt im Körper Inkarnierten und denen, die nicht gerade inkarniert sind, offen sind und somit so eine ganz andere Energie nochmal wirken kann. Und deswegen habe ich innerhalb der Rauhnächte 2 Termine. Einmal an der Wintersonnenwende und an Silvester. Ja, und da mache ich das immer, an so energetisch starken Tagen, wo dann auch immer so ein bestimmter Satz, zum Beispiel in Samhain würde jetzt heißen, was in mir darf ich gehen lassen? Und dann ist das praktisch so ein bisschen das Thema. Und man lässt gehen, alles was man nicht mehr braucht, lässt man gehen und ruht dann in sich.
Du hast eben auch schon erwähnt, dass das ja hier auch ein großer Platz ist, ne? Also viel Raum ist, also mehrere Gebäude und viel Land dabei, also Wald und du willst auch hier nicht alleine leben, also das ist ein Platz für mehr Menschen. Vielleicht kannst du darüber sprechen?
Ja, ich hatte eine Vision, eine unglaublich starke Vision, wo mir gesagt wurde, ich soll eine Oase in der Natur machen. Und dem bin ich irgendwie gefolgt und das Leben hat mich praktisch hierher gebracht. Ich habe mein vorheriges Seminarhaus in gute Hände geben können, gut verkauft und 14 Tage später praktisch schon das hier gefunden gehabt. Und das ist habe ich von so einer alten Omi gekauft, die hier über 90 Jahre alt war und hier ganz allein gelebt hat. Und die noch sowas von jugendlich und hübsch aussah, es war einfach nicht zu glauben. Und ich bin echt froh, auch hier zu sein. Und dieses Wasser zu trinken aus der eigenen Quelle, weil es einfach wahrscheinlich wirklich Lebenskraft gibt. Und der Platz ist nicht für mich alleine bestimmt. Ich wünsche mir und ich sehe auch schon Menschen hierher mit ähnlicher Intention wie ich, dass wir praktisch, so wie Eckhart Tolle sagt, hier so ein Frequenzerhalterplatz sind, wo wir diese Energie gemeinsam halten oder sagen wir einfach im Sein ruhen und auch andere Menschen dann anziehen. Und ich habe schon eine richtig gute Autarkie hier erreicht. Also wir haben ja die eigene Quelle, wir haben einen eigenen Strom, wir haben eine eigene Kläranlage, können mit Holz heizen und Wald gibt es hier genug. Sagt er schon, das ist wirklich mitten im Wald, sackgassenmäßig und dann 26 Kilometer Wald, viel Wild. Und habe so ein Gefühl, das ist wirklich so eine Art Rückzugsort. Und das Schärfste war ja, als ich das erste Mal hier an dem Platz war, dann bin ich hoch auf die Wiese gegangen, um mir das Haus anzusehen und höre aus dem Wald Sonnentanzmusik und Trommeln. Ist mir heute noch ein Rätsel, wieso ich das gehört habe. Und es war mir ein Zeichen. So eine indianische Musik gehört, richtig laut. Keine Ahnung, ob da eine Band oder was im Wald geprobt hat, ich kann es mir nicht erklären. Oder ob das was Übersinnliches war, aber auf jeden Fall wusste ich, ja, was kaufst du jetzt? Und 14 Tage später hatte ich das gekauft. Und ja, und hier ist genug Platz für mehr Menschen. Es gibt gibt Gemeinschaftsräume, wir haben einen Swimmingpool, wir haben eine Sauna, es ist richtig komfortabel, Unmengen essbarer Landschaft, also Nussbäume, Haselnussbäume, Beeren, Kräuter, Stauden. Wir haben ein Gewächshaus, einen großen Garten, überall Wasseranschlüsse von der Quelle. Und das ist hier schon ein toller Platz. Und er kann nicht für mich allein sein, weil ich das auch gar nicht bewältigen könnte und bewältigen will. Weil es würde mich nicht glücklich machen, das wäre mir zu viel Arbeit. Und es gibt Möglichkeiten für viele Dinge, die hier eingebracht werden können, wie man hier arbeiten kann. Ich habe hier auch eine Praxis, die würde ich auch teilen. Und ich finde es schön, dass jetzt auch so langsam Menschen hier aus der Umgebung mit eingebunden werden können, um auch mal an den Platz zu kommen. Ja, also ich habe diese Gemeinschaft, die hier entstehen soll, eine neue Erde genannt, nach dem Hörbuch von Eckhart Tolle, weil das mir so am Herzen liegt, dass wir halt hier für das Licht wirken und auch heilen. Und das ist auch wieder mal so ein Ruf in die Welt. Als du das letzte Mal hier warst, oder du warst ja nicht hier, sondern in Stiersbach, habe ich in die Welt gegeben, dass ich Unterstützung suche, das Seminarhaus aufzugeben. Jetzt gebe ich in die Welt, ich bin fertig, ihr könnt kommen. Der Platz ist fertig.
Sollten die Menschen eine bestimmte spirituelle oder schamanische Ausrichtung haben, oder... Ja, oder muss es einfach nur energetisch stimmen, oder?
Ich gehe davon, also ich wünsche mir welche, die so wie ich ihr ganzes Leben hingeben, um dem Licht zu dienen. Wie die das machen, ist ganz egal. Ob die, also es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn noch ein Schwitzhüttenleiter käme, ja? Oder wenn einer käme, der allergisch gegen Schwitzhütten ist, das muss schon irgendwie passen, ja? Aber Hauptsache dem Licht dienen. Hauptsache wir können hier zusammen versuchen, im Sein zu sein. Und dass wir vielleicht auch einen Weg finden, im Kreis zu sitzen und dort zu kommunizieren, ohne dass im Kreis irgendeiner hier das Oberhaupt ist, das gibt es im Kreis nicht, sondern dass wir so nach dem Gemeinschaftsbildungsprozess von Scott Peck kommunizieren. Also jeder spricht von sich, der Kreis hält es dann, es wird respektiert. Und dann heilt da alles in dem Kreis. So stelle ich mir das irgendwie vor, dass man sich gegenseitig befruchtet und gegenseitig die Fackeln anzündet, sodass hier ein richtig großes Feuer lodert. Und Menschen, die schon es völlig realisiert haben oder Menschen, die es noch realisieren wollen, die sind willkommen praktisch. Sowas. Und dann...
Ja, und die Menschen müssen es also eben auch lieben, in der Natur zu leben.
Ja, das, ne? Mit den ganzen, ist also wirklich, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagt. Ja, das ist im Rheingau. Gut, wir haben eine Stunde, 15 Minuten bis Frankfurt. Dreiviertelstunde bis Wiesbaden, Stunde bis Mainz, Stunde bis Koblenz. Es gibt Städte in der Nähe, aber die Infrastruktur direkt hier, es gibt keine öffentliche Anbindung. Also es ist schon JWD, ganz weit hinten. Keine Laufkundschaft oder sowas. Das muss man lieben.
Ja, das muss man lieben. Das Leben dann auch eine bestimmte Weise strukturieren. Ne? Man kann nicht sagen, nicht für jedes Teil einkaufen gehen.
Nee,
man muss,
ich hamstere hier total. Also ich habe eine riesige Vorratskammer und ich möchte auch, dass wir dann biologische Lebensmittel bestellen. Die kriegen wir auch für die Makata Lebensschule geliefert. Also solche Großhandel, die auch im Bioladen beliefern, beliefern auch uns. Und dann halt aus dem Garten. Wir essen Brennnesseln, Giersch, Kräuter, die sind so nahrhaft. Und dann habe ich noch zwei Tiefkühltruhen, wo wir eben Seitan, Tofu und so vegetarische Sachen einfrieren. Also es wird fast nie Fleisch oder sowas gegessen und wenig Milchprodukte, weil es irgendwie dazu gehört, wenn man den Weg des Lichtes geht, dass man versucht, auch möglichst keine Kreaturen zu schädigen. Aber es gibt keinen Fanatismus da. Und ja, die Vorräte sind da und den Strom gibt es ja auch. Und insofern haben wir da ganz viel auch Bio-Butter und so Sachen, die eben schlecht werden können, sind eingefroren. Brot und so. Wir haben einen Lehmbackofen hier. Wir können also selber Pizza und Brot machen. Eine Getreidemühle, wir können auch selber Mehl machen. Das finde ich ganz schön, dass man einfach darauf achtet, was nehme ich in mich rein. Was esse ich, was für Wasser trinke ich. was denke ich, was höre ich. Hier hörst nur Vogelstimmen und Zirpsen und sowas. Was rieche ich? Du riechst die Blumen und die Sträucher. Was sehe ich? Du siehst nur grün, egal wo du rausguckst. Und es ist einfach toll, sich so zu ernähren und dann noch das wichtigste Element neben Feuer, Wasser, Erde, Luft ist für mich der leere Raum. Der praktisch für mich, der leere Raum ist wie Bewusstsein, ist für mich das wichtigste Element und mich, sich damit hauptsächlich zu ernähren. Und aus dem heraus sich gegenseitig zu unterstützen. Und da fällt man mal hin, man hat eine Krise, dann sind die anderen da und sagen, ey komm Maria, ist nicht so schlimm, komm her. Weißt du, das kommt ja vor Trennung oder Verlust oder so. Und das finde ich total schön, wenn man dann füreinander da ist, dass Menschen praktisch ja, sich auf dieser rauen Welt beistehen und nicht Bomben auf sich werfen, sondern sich beistehen und schauen, dass das ein Paradies bleibt, obwohl es hier Anfang und Ende gibt in der materiellen Welt. Ja, und das finde ich einfach total schön. Und das wünsche ich mir her und es passiert jetzt.
Wie ist es? Hast du auch schon Winter hier erlebt wahrscheinlich?
Ja, also ich habe schon Winter hier erlebt. Nicht so, dass der nicht hart ist. Also es wird hier nicht geräumt. Ich habe ein Allrad deswegen, also bin ich einigermaßen, komme ich klar. Haufen Holzvorräte sind da. Und es fehlt hier ein bisschen an männlicher Kraft im Augenblick, weil im Winter manchmal der Knauf da vorne von dem Tor zufriert und ich kann gar nicht raus, ich kriege das bescheuerte Tor nicht auf. Und wenn das Holz aneinander friert oder so, das ist schon urtümlich. Aber man übersteht den Winter. Also ich habe hier schon Winter überstanden und es ist auch schön. Es ist toll, wenn der Schnee liegt und du gehst durch diesen jungfräulichen Wald. Wunderschön. Und an Weihnachten schmeißen wir die ganze Zeit die Nüsse rum, die hier übrig sind. Wir haben so riesige Walnussbäume, das kann man gar nicht aufessen. Und dann bringe ich die da mit Frohe Weihnachten für die Wildschweine und so raus. Das ist einfach schön.
Und auch ein Platz für Kinder.
Ja, wobei hier weiter keine Kinder sind und so viel Platz haben wir nicht. Also während der Schwitzhütten sind immer Kinder hier. Aber so für hier direkt zu leben mit Kindern, weiß ich nicht genau. Das müssten wir irgendwie kreieren. Weil im Augenblick ist es so gedacht, dass praktisch jeder ein Zimmer hat, wer hier lebt. Und wir haben dann Gemeinschaftsräume. Und ich weiß nicht genau, wie das... Also es gibt bis jetzt hier keine Kinder. Außer zu den Seminaren. Da finde ich das ganz, ganz schön, wenn die Erwachsenen ihre Kinder mitbringen und dann ist da auch immer Raum. Ich mache auch oft eine Kinderschwitzhütte und wir beziehen die Kinder mit in die Prozesse ein, finde ich ganz toll. Ich weiß bloß noch nicht, wie das gehen sollte, wenn die hier leben. Da müsste man, weiß ich nicht, das müsste man kreieren noch.
Und auch Schule wäre weit weg, oder?
Also mein Sohn ist in Wiesbaden auf die Waldorfschule gegangen. Die nächste Waldorfschule ist in Dietz. Das ist etwa 45 Minuten von hier weg. Und ansonsten gibt es ja auch normale Schulen, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Ich habe meine Kinder auf der Waldorfschule.
Und ihr habt auch einen Meditationsraum hier, ne? Mhm. Ist es auch so gedacht, dass die Menschen auch so zu förmlichen Treffen dann kommen, also zu meditieren, oder?
Ja, wir haben das jetzt, ich habe andauernd irgendwelche Menschen hier, die zeitweise hier leben im Augenblick. Jetzt auf Dauer noch niemand, haben schon ein paar Mal welche Probe gewohnt. Und diese Idee steht ja eigentlich erst seit 1. Juni, ist noch neu. Und sind immer Menschen hier und dann spontan entscheiden wir machen jetzt mal eine Meditation. Oder bei jemand steht was an, dann treffen wir uns im Kreis und halten das und so, ne? Also, und dann eben zu den Seminaren machen natürlich auch die mit, die hier sind. Und recht oft kamen dann jetzt Leute zum Probewohnen, die bei mir in der Schwitzhütte oder in der Visionssuche oder so waren und die sich vielleicht so ein Wohnen auch vorstellen können mit einer Unterstützung. Aber ich lerne immer von denen auch. Für mich bedeutet Lernen ein Austausch. Alles, was ich jemand sage, sage ich mir doch selbst. Alles, was in jemand geheilt wird, wird auch gleichzeitig in mir geheilt. Ich finde es einfach total schön, so zu arbeiten. Und ich maße mir keinesfalls ein, hier die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben oder hier wahnsinns erleuchtet zu sein oder so. Für mich hat Erleuchtung nichts mit meiner Person zu tun, 0,0. Das ist was für jeden da ist und in jedem drin ist. Und was jeder auch leicht vergessen kann, und zwar auch der größte Guru leicht vergessen kann. Dass eine Herausforderung bleibt bis zum letzten Atemzug.
Du hast Eckhart Tolle erwähnt. Ist das ein spiritueller Lehrer, wo du viel oder besonders viel Resonanz fühlst?
Ich mag ihn gern. Der kennt mich nicht. Der wird sich nicht an mich erinnern, dass wir uns getroffen haben. Ja? Aber der ist Teil meines Lebens. Der läuft hier Tag aus, Tag ein. Mit Thich Nhat Hanh im Abwechslung. Den finde ich auch so cool. Und der läuft auch bei Leuten. Ich lege überall die CDs aus und das wird eben ständig angemacht. Und bei alltäglichen Arbeiten, Nüsse knacken oder was weiß ich, oder putzen, da läuft der. Und wenn er einmal auf den Keks geht, weil es langsam zu viel wird, wird eben abgewechselt mit was Ähnlichem.
Und obwohl das hier so in Alleinlage ist, also Internet hast du trotzdem, ne? Ja,
ich habe Internet, Telefon, Strom. Also ich habe einerseits Strom aus der Leitung, dann haben wir Strom von Solar. Ich habe auch einen Generator zur Sicherheit noch gekauft. Wenn im Winter hatten wir neulich, wenn Sturm ist, uns fällt ein Baum auf die Leitung, dann sind wir ohne Strom. Und im Winter geht ja Solar gar nicht. Jetzt habe ich einen Dieselgenerator angeschafft, dass wir halt einfach auch alles haben. Ja, es gibt ja alles, was man will und auch Komfort. Also ich mag Komfort.
Sollen wir auch noch drüber sprechen, so praktisch, wenn Menschen kommen, müssen die sich praktisch irgendwie dann einkaufen? Weil es sind ja schon so viele Sachen da, hier ist ja schon so viel Vorleistung.
Also ich habe das hier gekauft, ja. Und bis auf die Solaranlage, wo ich jetzt einen Kredit aufgenommen habe, ist alles bezahlt. Ich möchte nicht, dass sich hier jemand einkauft und ich will auch keine Miete. Aber die Nebenkosten sind recht hoch hier. Für alles läuft hier über Strom. Das Wasser wird von ganz weit im Tal aus unserer Quelle hochgepumpt. Und dann haben wir Wahnsinnsauflagen und so. Ich möchte mir gern die Platzerhaltungs- und die Nebenkosten teilen mit den Menschen, die hier sind, und die Lebensmittelkosten natürlich. Also hier kann man jetzt nicht herkommen und auf Dauer gar kein Geld haben, man braucht schon ein Einkommen. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn wir jetzt noch drei Leute kämen, müssen das 395 Euro sein, ohne Lebensmittelkosten. Ich nehme keine Miete, sondern das sind wirklich Platzerhaltungskosten wie Versicherung und Müll und Telefon und Internet. Das habe ich jetzt einfach mal durch 4 geteilt und dann kommt für jeden 395 Euro raus. Und dabei sind dann auch die Kosten für so eine Art Fonds, habe ich eingerichtet, wenn mal was kaputt geht. Also ich würde es jetzt einfach alles geben, aber wenn es kaputt geht, würde ich gern haben wollen, dass wir es dann gemeinsam wieder anschaffen, weil mein Geld ist nämlich jetzt alle. So habe ich mir das gedacht.
Ja, das ist eine sehr große Bereitschaft zu teilen, ne? Also das, was da ist, auch anderen davon nutzen zu lassen.
Ja,
ne?
Nur kann ich jetzt nicht alleine weiter, also ich kann es nicht auf Dauer alles alleine hier bezahlen. Und vor allem, wenn was Größeres kaputt geht, kann ich das dann auch nicht mehr, weil ich habe echt alles gegeben jetzt und nochmal einen kleinen Kredit aufgenommen, praktisch für die Photovoltaikanlage.
Das waren jetzt so allerlei praktische Sachen. Könntest du noch was drüber sprechen? Also ich kann mir vorstellen, dass hier so eine Art, dass es hier auch sehr gemütlich irgendwie ist. Also dass es einfach schön ist, hier zu sein und dass man spürt, dass Wald drumherum ist, viel Wald und wenig Menschen. Und kannst du darüber noch mal sprechen?
Der Platz hat einen Namen. Der heißt Haus Waldfriede. Und oben hier auf dem Haus sind so zwei Türmchen und dazwischen ist in so Metalllettern, das habe nicht ich gemacht, steht Waldfriede. Und genau das ist, was hier herrscht, Waldfriede. Und das Haus war schon 1930 das erste vegetarische Erholungsheim. Das hat immer Vorreiterfunktion gehabt. Hier ist die erste Schilfkläranlage, die es in Deutschland gab. Und hier ist das erste Reformhaus entstanden durch die Menschen, die hier gelebt haben. Und die alte Omi, von der ich das gekauft habe, hat in ihrem Leben noch kein Stück Fleisch gegessen. Selbst im Krieg nicht. Und da kann man anknüpfen an diese Vorreiterfunktion hier. Die Energie ist einfach toll, das Feld ist prima. Und es ist gemütlich. Ja, gemütlich ist es immer dann, wenn du friedlich in Einklang bist und die Elemente um dich da sind. Ja. Feuer, Wasser, Erde, Luft, leerer Raum. Und dann ist es einfach gemütlich. Und möglichst noch ein paar Leute, die das auch mit dir teilen. Dann ist es noch gemütlicher.
Du hast gesagt, Wald gehört auch dazu. Mhm. Erfordert der auch Arbeit? Also müssen da Bäume gefällt werden? Oder?
Nee, also ich versuche jetzt mit meinen armseligen zwei Händen, um das Haus Ordnung zu halten, du musst dir mal den Gemüsegarten angucken. Berufskraut, voller Berufskraut und Oregano verwuchert. Ich mache das einfach nicht. Ja, die Bäume fallen um, die lasse ich liegen. Ich mache da nichts, schaffe ich gar nicht. Das Holz habe ich bestellt, was wir hier zum Heizen haben. Also ich lasse auch die Natur einfach machen. Also ich bin kein Holzfäller oder sowas.
Ja, aber wenn jemand da Spaß an sowas hat, dann...
Sofern da keine neuen Bäume umfällt oder so. Ja, man kann hier sich hier verwirklichen. Man kann hier... Die Dame, von der ich das habe, die war Töpferin. Also man kann hier... Man kann Kunst hier machen, man kann alles Mögliche hier tun. Zum Beispiel die essbare Landschaft schafft das gar nicht. Das fällt alles runter, ich kann es gar nicht aufessen. Pflaumen, Äpfel, Birnen, Pfirsichbaum. Letztes Jahr hatte ich 20 Eimer Pfirsiche. Die habe ich versucht zu trocknen, aber wenn da noch Menschen wären, die das dann verwerten, wer da Spaß dran hat, ne?
Und kannst du nochmal von der Lage sagen? Also die größeren Städte hast du schon genannt, aber was ist hier, es gehört zur Gemeinde Lorsch, aber Lorsch ist unten am Rhein, oder ja, wie ist das?
Es gehört zum Ortsteil Ransel und da, wo man einkaufen gehen kann, wäre zum Beispiel Nassstetten. Das ist 20 Minuten von hier weg, das hat so ein paar Märkte, wo man einkaufen kann, einen Bioladen auch und ansonsten Lorsch, da gibt es noch einen Rewe. Sonst nichts und eine kleine Post oder so. Aber der Rhein ist auch sehr schön in seinem Sein. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass nicht weit von hier, etwa 6 Kilometer, hat mal die Hildegard von Bingen gewirkt. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie so ein Feld von ihr hier rüber weht auch. Das finde ich auch ganz schön, dass man da auch anknüpfen kann.
Ja, ich habe eine Zeit lang gerne von ihr gelesen, aus ihrem Leben auch. Und stimmt, die hat ja dann ein Frauenkloster.
Die hatte hier kreiert, 6 Kilometer ne? Von hier entfernt so eine Zweigstelle.
Ah ja.
Und das spürt man. Und es ist auch so, dass die mitunter mir auch Zeichen gibt.
Ja, gibt's noch was, was du gerne in die Welt geben willst, worüber du sprechen möchtest?
Ich möchte noch sagen, es ist Zeit, dass wir uns zusammenschließen zu kleinen Gemeinschaften, um die Frequenz zu erhalten für diese wundervolle Schöpfung, in der wir uns jetzt befinden. Es ist Zeit, dass die Liebe gestärkt wird und dass wir aufhören, alle unser eigenes Süppchen damit zu kochen, sondern dass wir größere Mahlzeiten herstellen, dass wir an Plätze kommen, wo wir das Licht halten, damit es scheinen mag, damit die Welt mehr Licht bekommt. Ich denke, das ist ganz wichtig und dass diese Plätze sich untereinander vernetzen, ohne irgendwelche bekloppte Konkurrenz oder irgendwas, sondern dass wir die Liebe stärken. Das ist mir total, total wichtig. Weil ich die Erde so sehr liebe und die Schöpfung und alle Wesen darin, auf dass es zu diesem Paradies wieder wird, wie es gedacht ist, auf dass wir in Demut und gegenseitigem Respekt zu jedem Wesen hier auf diesem wundervollen Erdball wandeln, dass wir unsere Brüder und Schwestern, Tiere und Pflanzen achten. Die brauchen uns nicht, wir brauchen die aber. Und deswegen... Leute, macht mit.
Ja, schön. Okay, dann danke ich dir für das Interview.